Besen da durchzukriechen. Keine Chance. Und hier dieser Stichel, vielleicht hältst du mal hoch, Inga, aber die hat Angst, die Inga.
Nee, ich habe keine Angst.
Schaut mal. Eins, zwei, drei. Also, heute Morgen geht es um Durchschlagskraft. Psalm 23, sagte die Inga ja. Und das ist so ein bekannter Psalm. Der hat Durchschlagskraft, der wurde ja ungefähr 1000 vor Christus von David geschrieben. Und jetzt haben wir 2000 nach Christus. Und dieser Psalm hat so eine Durchschlagskraft, dass er bis nach Chorhausen durchschlägt. Ich war gestern beim Wolfgang, habe ihn zum Geburtstag gratuliert. Dann sind wir auf den Gottesdienst heute Morgen gekommen. Ich habe erwähnt, dass ich predige. Hast du, glaube ich, gefragt, worüber predigst du? Habe ich gesagt, Psalm 23. Und wie aus der Pistole geschossen kam vom Wolfgang, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also 1000 vor Christus geschrieben, heute 3000 Jahre später. Und dieser Psalm hat eine Durchschlagskraft, dass er bis nach Deutschland, bis nach Silbach, dass wir heute Morgen darüber reden, an vielen Orten auf dieser Welt wird darüber gepredigt werden. Also das ist etwas, wenn man sowas machen kann, das ist Gnade von Gott, aber das ist auch etwas, was Gott in jedem von uns möchte, dass unser Leben Durchschlagskraft hat, dass da was sichtbar wird. Ein Beispiel, am Montag war, oder was Dienstag war, in der Wessernachhalle, Ortsversammlung von Wülflingen. Wir haben es ja nicht geschafft, da einen Stadtratskandidaten bei der Wahl durchzubringen, weil die Stimmen auf verschiedene verteilt waren. Und dann wurde da ein Ortssprecher gewählt am Dienstagabend. Und das war interessant, da saß dann neben mir oder ein, zwei Plätze weiter war so ein kleiner Bauunternehmer. Den kannten wir, weil der ab und zu was bei der Christine da gemacht hat. Und der hat dann nachher, als das rum war, haben wir noch was getrunken, hat er gesagt, Hubert, sowas habe ich in meinen 35 Jahren, der ist so Anfang 60, auf dem Bau noch nie erlebt. Stell dir vor, ich war da mit meinen Leuten in Würzburg im Frauenland, so ein Hochhaus aus den 70er Jahren, 11. Stock oder 9. Stock. Das Haus war voll angerüstet, werden verschiedene Sachen gemacht. Und da sagt er, da war ich da oben früh, weil wir oben auf dem Dach beginnen mussten. Und da kommt eine junge Frau raus aus dem 9. Stock und sagt, hallo ihr, also wenn ihr später mal Kaffee trinken wollt, was trinken wollt, aufs Klo müsst, ich lasse meine Terrassentür, meine Balkontüre auf, fühlt euch wie zu Hause in meiner Wohnung. Unten hat sie auch noch auf ihrem Auto so einen Jesus-Aufkleber gehabt. Und dann hat er gesagt, der Mann da, der Handwerker, hat er gesagt, Hubert, und die ist erst 30. Dass so alte Leute wie die Christine oder Carola und ich, die wir 68 sind, dass wir so ein bisschen fromm sind, das nehmen einem die Leute ja ab. Aber dass ein junger Mensch, weil er Jesus liebt, seine Balkontüre öffnet für Handwerker. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ist ja viel los auf dem Bau. Aber was steckt dahinter? Welches Lebensmotto hat diese junge Frau, diese junge Christin aus Würzburg, aus dem Frauenland, dass ihr Leben so viel Durchschlagskraft hat, dass dieser Bauunternehmer, dass er total berührt ist, dass er mit mir da in der Wirtschaft, in der Wessernachhalle darüber spricht, ein paar Tage später. Also darum geht es heute Morgen. Es geht um Psalm 23 und da geht es um diesen Elevator Pitch vom David. Elevator ist ja Aufzug. Und ich wüsste auch nicht, was ein Elevator Pitch ist, wenn mein Sohn nicht BWL studiert hätte und im Anschluss ans Studium in so einem Start-up gewesen wäre. Und da hat er mal erzählt, ich muss da hin und da müssen verschiedene Start-ups ihre Sache vorstellen und da muss ich pitchen. Hatte ich bis dahin, ist aus dem Sport das Wort, irgendwie der Aufschlag von so einem Ball im amerikanischen Pitch, also so zack und hüpft weiter. Und Elevator Pitch ist aus der Betriebswirtschaft, aus dem Verkauf. Und da geht es darum, wenn ich aus dem 14. Stock runterfahre in Eingangsbereich und ich habe jemanden, dem ich was verkaufen könnte, wie kann ich in 30 Sekunden, bis der Elevator da unten ankommt, wie kann ich mein Produkt, oder wenn ich jetzt ein junger, frisch studierter junger Mann bin und lerne irgendwo Leute kennen, die einstellen, wie kann ich mich verkaufen in 30 Sekunden? Und da, wie ich über Psalm 23 mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, genau das ist es, was David hier macht. Er hat seine Überschrift, das, was über seinem Leben steht und dann die Begründungen und am Ende noch eine Aufforderung. Das macht einen Elevator Pitch aus. Und ich möchte, dass ihr heute Morgen anfangt, dass auch euer Leben, vielleicht habt ihr schon, also beim Gerhard weiß ich's, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten, ne, wie dein Haus abgesoffen ist, das kommt raus. Also das ist sowas, ein Elevator Pitch, dieses Vertrauen, dass alles, was Gott zulässt, gut ist für mich. Und das wollen wir heute Morgen anfangen, das kann man natürlich nicht in der Predigt, aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr am Ende von dieser Predigt euch da hinsetzt, vielleicht heute oder diese Woche, heute Nachmittag am besten, sonst vergesst es wieder, und anfangt euren Elevator Pitch weiterzuschreiben. Wenn ihr bis jetzt noch keinen habt, dann wird es Zeit, dass ihr anfangt. Aber ich glaube, viele von euch, die haben schon eine rote Linie Gottes in ihrem Leben. Die haben was, was Gott ihnen in besonderer Weise geschenkt hat, was sie mit Gott erlebt haben und was dann durch ihr Leben sich durchzieht und auch gesehen wird. Aber ich glaube, bitte? Genau, da kommt dann nachher, ihr müsst jetzt noch nicht schreiben, dürft auch schreiben, wenn euch was wichtig wird. Aber das sind drei so kleine Pausen, wo ich euch kleine Aufgaben gebe. Also ein Elevator Pitch ist in 30 Sekunden das Wesentliche, den Slogan, um was geht's, und dann die Begründung, warum du das unbedingt brauchst, und dann am Ende die Aufforderung oder beim Elevator Pitch, dass man in Kontakt bleibt und möglichst einen Abschluss kriegt. Rudi weiß, wie man Abschlüsse macht von seiner Zeit bei der Postbank. Okay. Und Psalm 23, das ist mir eben in der Vorbereitung so klar geworden, der Herr ist mein Guide, ich habe es bewusst Guide genannt, mit Hirten können die am wenigsten heute was anfangen, die gibt es nur noch in der Rhön, in der Hochrhön im Sommer, aber Guides gibt es überall, das werden wir nachher noch sehen. Und weil der Herr mein Guide ist, wird mir nichts mangeln. Das ist dieser Elevator Pitch von König David, der bis nach Horhausen durchschlägt und hier nach Sülbach heute Morgen. Und das ist genial, wenn wir auch so über Gott reden können wie David. Muss nicht sein wie Psalm 23, aber darf dein Elevator Pitch sein, deine Geschichte deines Gottes mit dir. Viele bieten sich ja als Guides an in dieser Welt. Wir leben ja nur noch von Beratern und Mentoren und Coaches überall. Ich weiß nicht, wieso es da Top 10 Influencers, habe ich halt gesucht. Und es sind nur 7 drauf. Ich kenne nur den einen mit dem roten Hemd in der Mitte. Vielleicht die zweite von links noch. Ich weiß nicht, ob ich recht habe. Aber die Jugend, die kennt wahrscheinlich alle und noch viel mehr. Da habe ich dann gelernt, da gibt es Nano-Influencer, wer so 100 oder 200 Followers hat. Und dann geht das so langsam hoch. Und die Mega-Influencers, die haben dann 1 Million aufwärts. Und und viele Menschen wollen dann dieses Sixpack wie der Rinaldo, oder wie heißt der Rinaldo, ja? Oder die Schönheit von, oder die Stimme, oder was immer diese Menschen verkörpern. Also wir alle sind umgeben von Unzahlen von Guides, die sich anbieten, dass sie unser Leben bereichern wollen, dass sie uns etwas zu geben haben. Wir folgen diesen Leuten, diesen Menschen, diesen Führern. Und das sind nicht nur Personen, sondern auch kulturelle Werte. Mein Bauch gehört mir. Das war, als ich so 10, 15 war, ging das los. Und viele, viele, viele Frauen und auch Männer gemeinsam sind diesem Ratschlag gefolgt. Und jetzt haben wir keine Handwerker mehr und keine Leute mehr. Also das war eine kulturelle Sache, Befreiung, Selbstbefreiung, der autonome Mensch, er bestimmt, was in seinem Bauch passiert und was nicht. Das werden jetzt kulturelle Werte, Weltbilder, Eltern, Lehrer, andere Vorbildspersonen, die prägen unser Leben. Wenn ich nochmal zurückspulen könnte, würde ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, wo sie klein waren. Weil da können wir prägen. Manches wird gut geprägt, manches weniger gut. Dann gibt es die Fitness-Guides ohne Ende, sind auch sehr gute dabei. Carola macht Reha-Sport, seitdem ist die wie rund erneuert, ist topfit. Wollte ich positiv, ich habe leider solche Worte. Also das ist nicht schlecht, was da auf dem Markt ist. Für den Beruf gibt es diese Mentoren und Coaches, Philosophien und Ideologien, die sind ohne Ende um uns herum, spirituelle Führer, politische Führer und dann eben diese Big Seven, diese so Meta und Amazon und wie sie alle heißen, Facebook und Instagram und diese Leute, diese Firmen, die dich auch wollen, dich prägen, damit du Geld bei ihnen zurücklässt, damit sie Werbung schalten können und immer reicher werden. Also wir alle folgen diesen Guides, ob wir wollen oder nicht. Und manche werden völlig fremdbestimmt von außen. Andere werden auch mehr von innen bestimmt. Die Aufklärung, ich denke, also bin ich, das hat uns hier im Westen, in Europa sehr stark geprägt, dass wir alles vom Verstand her und was der Verstand nicht rafft, das darf nicht sein. Wunder gibt es nicht, Auferstehung gibt es nicht. Heute sehr stark folge deinem Herzen. Wenn wir das befolgen, dann müsste ein Pädophiler möglichst viele pädophilen Taten tun, machen auch leider sehr viele. Also dem Herzen folgen, das ist sehr schwierig. Wie heißt in der Bibel? Richt. Ja, aber heute, das ist sehr breit, dieses Folge deinem Herzen, das kommt alles sehr nett und schön, aber letztendlich, wer seinem Herzen folgt, das sehen wir, viele Dinge kommen wir noch drauf, wo das hinführt. Manche folgen ihren inneren Antreibern, bist ein fleißiger Junge, das habe ich immer gehört, wenn ich gearbeitet habe zu Hause, und dass man sich über die Arbeit definiert oder du bist ja nichts, wenn das einem Kind zugesprochen wird in seinem Umfeld. Das können auch Dinge, die uns treiben, dann wollen wir immer gut sein, was leisten. Und viele, viele, wir kennen ja einige jetzt hier, die da in der Weltpolitik darum machen, Folge deiner Geltungssucht und wo das hinführt. Ja, wir sind alle von Influencern, ob von außen oder von innen, aus unserem Herzen, sind wir beeinflusst. Und unser Leben wird von denen bestimmt. Da, wo wir unser Glück, wo wir Sicherheit, Fürsorge, Wert, Deutung und viel mehr suchen, das sind die Dinge, die uns guiden, die uns führen, die uns beeinflussen, die unser Denken und Handeln lenken. Und Guides und Influencer und ihre Credos, also ihre Glaubensüberzeugungen, die haben die Menschheit schon öfter ins Verderben geführt. Hier ein paar Beispiele, ich habe da gegoogelt einfach mal, was waren ihre Lebensüberschrift. Und Stalin, der hat gesagt, der Tod löst alle Probleme. Also ich muss keine Gefängnisse bauen für die, die nicht mitmachen beim Bolschewismus, sondern Kugel, das ist billiger. Und wie viel? 9 bis 20 Millionen Tote. In der Ukraine, die können uns davon erzählen, was mit denen wurde, als da schlechte Ernte in Russland war und das Getreide aus der Ukraine. Ein Grund, warum die so kämpfen bis zum letzten Gewehr, diese, was da in den 30er Jahren unter Stalin war, die sind verhungert. Also weil ihr Guy, der Stalin, der Tod löst alle Probleme. Mao, politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Und da heißt das, zwischen 35 und 80 Millionen Menschen durch diesen großen politischen Führer in China und Nachbarländern ihr Leben lassen mussten. Lange Marsch und die Kulturrevolution und so weiter und so fort. Und wir Deutschen, wir kennen auch unseren Führer, dem unsere Väter und Vorväter mit Hurra nachgefolgt sind. Und sein Slogan war ein Volk, ein Reich, ein Führer. Und man spricht davon, dass etwa 60 Millionen Menschen durch den Größenwahn von unserem deutschen Führer ihr Leben lassen mussten. 7 Millionen Juden. Von daher, es ist nicht gleichgültig, von wem wir uns führen lassen, wer unser Guide ist. Das ist bestimmt über Leben und Tod, ob im Politischen oder auch im Kleinen. Da war jetzt im Februar, März war in Österreich eine Gerichtsverhandlung. Da war ein junger Mann letztes Jahr im Januar mit seiner Partnerin, mit seiner Freundin, Nachtbesteigung vom Großglockner. Und er war schon öfter da oben und war ein erfahrener, durchtrainierter Mann, voll gut ausgerüstet. Und er hat jemand gesucht, hat seine Partnerin da überredet. Und die sind da nachts hoch und war dann Kälteeinbruch und sie war nicht genug ausgerüstet. Und auch ihre Fitness war nicht gut genug. Und er wollte unbedingt noch den Gipfel erreichen. Er war nur noch 80 Meter vorm Gipfel, hat sie da hinten gelassen. Und die ist da oben erbärmlich erfroren Ende Januar. Da hat jemand seinem Partner vertraut, der sehr viel Erfahrung hatte. Und dann, wo es entscheidend war, hat er sie sitzen gelassen. Von daher, es ist gut, wenn du dein Leben immer mal wieder neu überprüfst, welchen Guides, welchen Führern vertraue ich mein Leben an? weil da sind viele Scharlatane drunter, viele Verführer, viele, die dich dann, wenn es hart auf hart kommt, sitzen lassen. Und die Frage ist ja, oder das Gute ist ja, dass es auch gute Guides gibt. Ich habe halt ein Bild gefunden, 10 Qualities Every Good Tour Guide Needs. Und da wollte ich jetzt euch mal bitten, dass ihr anfangt, was muss ein Guide an Qualitäten haben, damit ich ihm bedingungslos mir anvertraue. Einfach was als ersten drei Sachen da in den Kopf kommt. Was für Qualitäten muss jemand haben, dem ich mich bedingungslos, vorbehaltlos anvertrauen würde? Dass ihr da mal anfangt, auf eurem Zettel zu schreiben und nachher geht es dann mit ein paar anderen Dingen weiter. Muss mal auf die Uhr schauen. Okay, geht noch. Also es gibt gute Guides, Gott sei Dank nicht nur Verführer, sondern auch gute Führer. Ist, wenn man in den Bergen unterwegs ist, ganz, ganz wichtig, einen guten Führer zu haben. Ich trinke mal einen Schluck, mein Mund ist heute so trocken. Ich muss vor, okay. Okay, der Gottesdienst ist ja begrenzt nach hinten, von daher müsst ihr da weitermachen heute Mittag. Also das war die Aufgabe, jetzt können wir gleich weitermachen. Und jetzt kommen wir zu unserem Text heute Morgen, zum Predigttext, zu diesem Psalm 23. Ich habe es da mal überschrieben jetzt. König David, ein Mega-Influencer, der heute noch bis nach Horhausen influenced und Auswirkungen hat, schwärmt von seinem Mega-Guide. Und er schwärmt davon, weil er mein Guide ist, habe ich keinerlei Mangel. Und der David ist wirklich, Rinaldo, oder wie viel, der hat glaube ich 600.000 oder 700.000 Followers auf Instagram. Aber das ist nichts im Vergleich zu König David. Der influenzt schon 3000 Jahre Menschen auf der ganzen Welt. Sein Psalm 23, schätzt man, ist in 1200 oder 1400 Sprachen übersetzt. Wird bei den Indianern irgendwo im Dschungel in Brasilien gelesen. Irgendwo in Zentralasien heimlich in den Bibeln, die es in den Sprachen dort gibt. Und das ist wirklich eines der bekanntesten Elevator Pitches auf der Welt, die es gibt. Und David von Michelangelo ist uns allen bekannt, der Inbegriff von Skulptur, von Schönheit in der Bildhauerei. Und David, er war ein Mega-Influencer und hatte einen Mega-Guide. Jetzt will ich versuchen, nicht alle kennen sich ja gut aus, haben Kinderstunde gehabt, haben die ganzen Geschichten von David erlebt als Kinder. Kleiner Überblick, er war ein Hirte, er war der 7. oder 8. Also er hat viele Brüder gehabt, als die da vorsprechen müssen, wie es darum geht, wer der nächste König wird, ihn haben sie da hinten gelassen, haben gesagt, er ist bei der Herde. Also er war ein Hirte, hat da gekämpft mit den Löwen und Bären, das erwähnt er, als er da gegen den Goliath kämpft. Er wurde eben als Kind dann zum König gesalbt von Samuel, als Jugendlicher, und hat diesen Kampf mit Goliath, wo er mit seiner Schleuder gegen diesen erfahrenen Kriegsmann antritt. Er hat viele Kämpfe gehabt mit den Philistern, viele Siege über sie, und er war Musiktherapeut. Als Saul dann von Gott verstoßen war und immer wieder diese depressiven oder sonstigen Anfälle hatte, da hat jemand gesagt, bring den David, wenn der Musik macht, das hebt die Seele auf. Und dann musste er immer in den Palast zu Saul und durfte ihm Lieder vorspielen auf seiner Lyra oder was das war. Was vielen nicht bewusst ist und wo, wenn wir den Psalm 23 lesen, ist, David war etwa 15 Jahre on the run. Also da ist er um sein Leben gelaufen, nicht permanent, aber immer wieder, weil Saul, der noch amtierende König, der aber wusste, dass David ihm nachfolgen wird, und die Leute waren begeistert von David, weil er so erfolgreich war. Und Saul hat es immer mal wieder überkommen, einmal als er sein Speer nimmt und den David da an die Wand pieksen will. andere Situationen, wo dann der Sohn, der Jonathan, den David warnt und sagt, wenn ich da hinschieße mit meinem Pfeil, dann weißt du, wird gefährlich, dann machst du die Mücke. Also er war on the run, war als Räuberhauptmann in den Nachbarländern unterwegs, musste sich verstecken mit diesen Outlaws, mit denen er da war. Er war insgesamt 40 Jahre König über Juda und Israel. Er war nicht der Makellose. Wir wissen, dass er auch seine Schwächen hatte. Er hat Ehebruch begangen. Um den zu vertuschen, hat er noch einen Mord begangen an Uriah. Und er hat auch am Ende, als er schon alt und hochbetagt war, erleben müssen, dass sein eigener Sohn gegen ihn eine Revolte macht. Und er musste aus Jerusalem weg, wurde angespuckt und verachtet und verspottet von den Leuten am Weg. Also er hat ein sehr bewegtes Leben, sehr spannendes Leben, aber auch sehr unstetes Leben gehabt. Und er sagt über seinen Guide, über diesen Gott, von dem er in Psalm 23 so wunderbar redet, er sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Der hat Gott als einen Gott erlebt, der da ist, wenn kein Ausweg mehr ist. Der da ist, wenn die Probleme riesig sind und kann ich über Mauern springen. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Also David ist selber ein sehr einflussreicher Mann, aber er hat noch einen viel einflussreicheren Influencer, Mega-Guide, seinen Gott, der mit ihm über Mauern springt. Und wir in Deutschland, wir leben ja im Land des Mangels. Es gibt keinen Mangel an Mangeln. Mangel an Arbeitsplätzen, Mangel an Geld, Mangel an billigem Sprit, Mangel an diesem und jenen. Wir jammern auf hohem Niveau. Aber der David, sein Elevator-Pitch ist ja, der Herr ist mein Guide, mir wird nichts mangeln. Weil Gott mein Führer ist, weil Gott für mich da ist, mangelt mir absolut nichts. Und das ist seine Überschrift über seinem Leben, die er in diesem wunderbaren Psalm 23 verewigt hat, der uns heute Morgen hier erreicht, wo ein Mann, der selber Führer ist, der König ist, der ein erfolgreicher Heerführer war, wo er sagt, der Herr ist mein Führer. Wir sehen all die Großen in unserer Zeit oder auch in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten, die klopfen sich alle auf die Schulter und schießen durch die Decke, weil ihr Erfolg sie loslöst von der Realität, vom Boden. Und David ist jemand, der weiß, was ich bin, das habe ich durch meinen Hirten, durch meinen Guide. Und das ist so wunderbar, was wir hier lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Also das war Davids Elevator Pitch, wo er in 40 bis 60 Sekunden braucht man, um Psalm 23 vorzulesen, wo er sein Leben beschreibt, seinen Gott beschreibt und was dieser Gott für ihn tut und warum es lohnt, sich selber auch diesem Gott, diesem wunderbaren himmlischen Guide anzuvertrauen. Und er sagt da hier, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Auen, führt mich zu frischen Wassern. Also Gott sorgt für meine Grundbedürfnisse, für Wohnung, für Kleidung, für Essen, für das, was ich brauche, Ruhe, frisches Wasser ist ja für Schafe ganz wichtig in dieser Halbwüste Israel. Also Gott sorgt für meine Grundbedürfnisse, sagt David. Und Gott geht noch weiter in seiner Fürsorge für David. Du erquickest meine Seele, heißt dann im nächsten Vers. Ich habe das mal überschrieben, Gott sorgt für meine innere Balance. Gott hilft in den Aufs und Abs und den Durcheinanders des Lebens, dass ich ruhig bleibe, dass ich gelassen bleibe, dass ich nicht durchdrehe, dass ich nicht seelisch krank werde. Und was er hier noch erwähnt, und du führst mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Also Gott gibt Guidance, Gott gibt Führung, individuelle Führung im Leben von David. Und wir sehen, wenn wir die erste, zweite Samuel-Bücher lesen, da fragt David Gott, wo soll ich raufgehen oder runterbleiben? Und Gott redet mit ihm und Gott offenbart sich ihm. Also David erlebt, dass Gott ihm Führung gibt, ihn nicht durchdrehen lässt in all dem Chaosleben, was er über Jahrzehnte führen musste. Und dann, was bei ihm wahrscheinlich das Besondere ist und das Interessante jetzt, von Gott kommt jetzt, du sorgst für mich. Du bist bei mir, wenn ich durch finstere Todestal gehe, dann bist du bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Also David sagt, Gott, du sorgst für mich, beschützt mich, wenn es hart auf hart kommt. Manche kennen die Geschichten, wo er da in der Höhle war und der Saul dann reinkommt, wo er die Chance gehabt hätte. Da hat er erlebt, wie Gott ihn bewahrt hat, dass der Saul ihn nicht wahrgenommen hat und viele andere Beispiele. Also er war ja wirklich von Saul, der wollte ihn umbringen. Und das heißt ja dann an einer Stelle, da schickt Saul, da war er, glaube ich, wie hieß er, bei dem Priester von Not, oder wer ist im Alten Testament Bibelfest, ich bin da auch nicht, einen Priester von Not, und dann, der hat den versteckt, als der Saul hin dem Herr war, dann schickt Saul so eine Horde hin, die soll den holen, den David, damit der Kopf kürzer gemacht wird, und die können ihn nicht festnehmen. Dann schickt er noch eine Truppe hin, die schaffen es auch nicht, ihn zu bringen. Und dann geht er selber hin, der Saul, um das den Kopf kürzer zu machen. Was ist dann passiert? Saul fängt das Weissagen an. Ist Saul auch unter die Propheten gegangen, heißt dann. Du kennst aus der Kinderstunde. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verkauft. Ich kann mir nicht alles so gut merken. Aber er hat wirklich erlebt, dass Gott ihn rausgehauen hat, wo sein Leben an einem seidenen Faden hing. Und das war nicht nur einmal, sondern vielmal. Und darüber singt er in diesem Lied, dass im Tal des Todes bist du bei mir und dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Dann das Nächste, wo es da heißt im Psalm, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und das fand ich so gut in dieser Message, die ich auch immer mal lese in der Vorbereitung dieser englischen Basisbibel, kann man sagen, war das Vorbild für diese Basisbibel auch. Und da heißt, du zelebrierst vor mir ein 6-Gänge-Menü. Also Gott ist ein Gott, der seine Leute überhäuft mit Gutem. Und dann habe ich geschaut im Leben von David, da war er mal sehr, sehr hungrig, weil dieser, wie hieß er, der Mann von der Abigail, Nabal, es war in der Zeit, wo er da als Räuberhauptmann sich verdingt hat bei so reichen Leuten, hat die Schafe von denen geschützt vor Tieren und vor Feinden. Und als er dann sein Geld wollte, der Nabal war so geizig, dann hat er nicht bezahlt und David war drauf und dran, dass er den Nabal umbringt. Und was ist dann passiert? Wie hat Gott dann diese Not von David und seinen Leuten gewendet? Genau, die Abigail, die hat er später auch geheiratet, weil der Nabal, der hat einen Herzinfarkt gekriegt. Und wisst ihr warum? Weil die Abigail, die war schlau, die hat gesagt, wenn der David jetzt, der war ja so in Rage, wenn der loslegt, dann macht er alles klein. Die hat ein paar Esel genommen und hat da Brote und Kuchen und Öl und Fleisch und was er hatte, alles da drauf und zu David und seinen Leuten geschickt. Also da kam aus dem Nichts kam ein Festmahl. Das ist das, was er hier in diesem Vers, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wir wissen an anderer Stelle, wo sie hungrig waren, wo sie dann von diesem Schaubroten aus der Stiftshütte gegessen haben. Das war auch außergewöhnlich, dass Leute, die nicht Priester waren, diese Schaubrote essen durften. Also Gott hat ihn versorgt in aussichtslosen Situationen mit Überfluss. Und im Text heißt hier ja dann, du salbst mein Haupt mit Öl. Und das ist im hebräisch-biblischen Denken, ist das Ehre geben, jemand König salben mit Öl, also jemand erheben. Und er musste um sein Leben laufen, aber Gott hat sich gekümmert, dass David seine Ehre behalten hat, dass er ein Ansehen hatte. Und am Ende dann dieser wunderbare Vers, wer kriegt den letzten Vers hin? Ihr könnt sie alle auswendig, Psalm 23. Genau, das ist so schön, dass er am Ende das nochmal zusammenfasst und praktisch wie eine Einladung. Ich habe ein Zuhause, ich habe den Herrn. Und da habe ich eben hier, das wollen wir nachher noch singen, geht es mit Englisch dann, das Lied, was wir vor der Predigt gesungen haben, da heißt es eben auch wie in der Message, Your beauty and love chase after me every day of my life. Das ist da der letzte Vers im Psalm 23 in der Message, dass die Liebe und die Güte Gottes jeden Tag mir nachjagt. Also die wartet nicht nur darauf, abgeholt zu werden bei Gott, sondern sie jagt mir hinterher. Das hat mich so berührt, diese Übersetzung, dass dann Gott ist, dessen Güte und Gnade, die will zu mir. Der ist aktiv, Gott, der wartet nicht nur, sondern der ist aktiv. Und das war jetzt eben diese 6 Verse im Psalm 23, Davids Elevator Pitch. Gott ist mein Hirte, mein Guide, mein Provider, kein Mangel mehr. Und das wünsche ich dir, dass du Gott so erlebst als deinen Guide, als deinen Hirten und dass du in diesem, mit deinem Guide-Sein keinen Mangel mehr erlebst. Und David hat diesen Überfluss erlebt inmitten von bedrohlichen Situationen fast sein ganzes Leben lang. Und was ist das Geheimnis von David? Warum hat er Gott so intensiv und tief erlebt? Wie kam es dazu? Was war da die Grundlage dafür, dass David seinen Gott als diesen Hirten, als diesen Führer, als diesen Guide erlebt, auf den er vertraut, absolut vertraut und erlebt, wie Gott ihn immer wieder durchführt und durchträgt und versorgt und bewahrt und beschützt und innere Gesundheit gibt. Und ich bin überzeugt, dass das Geheimnis von David ist, dass er ein Mann war, der Intimität mit Gott hatte. Nicht Intimität im sexuellen Sinn, sondern Intimität mit persönlich bei seinem Gottsein. Bei seinem Gottsein, mit seinem Gottsein. Und da heißt es eben, Gott hatte den Saul verworfen, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, das sagt Gott über David, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Das ist das, was Gott will, dass ein Mensch mit seinem ganzen Herzen bei seinem Gott ist. Das ist der Kern des Lebens mit Gott, ein Mann nach dem Herzen. Und da heißt eben, dass der Salomo, der also alle hat gut gestattet, der Sohn von David, als er alt war, neigten seine Frau und sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Also es geht um das Herz, ist mein Herz bei meinem Gott oder ist es irgendwo? Und David hat das geschafft durch sein wildes Leben, muss man sagen, dass er immer am Herzen Gottes blieb. Ein Beispiel hier, 1. Samuel 30, da wollten die Leute ihn steinigen, weil wie sie gerade da unterwegs waren mit seinen Outlaws, sind die Feinde gekommen, haben das ganze Dorf platt gemacht, alles mitgenommen, die Frauen und Kinder, und dann wollten seine Leute ihn steinigen. Und was macht David? Irgendwelche Psychotricks, um die zu beruhigen oder Vertröstungen? Nein, er sagt, es heißt hier, David aber stärkte sich in dem Herrn. Also in so einer lebensbedrohlichen Situation, er stärkt sich in seinem Gott. Also da war was an Beziehung mit seinem Gott, was auch in solchen brisanten Situationen ihm geholfen hat, anders zu sein. Und ganz kurz jetzt noch, wie lebte David Vertrautheit mit seinem Gott? Da müsst ihr einige von den Psalmen lesen. Wer weiß, wie viel von den Psalmen von David sind? 74 von 150. Also praktisch fast die Hälfte sind von David. Und wenn ihr die mal lest, dann merkt ihr etwas von dieser Nähe zu Gott, die dieser David hatte in all seinen Lebenssituationen. Und da heißt eben, des Tages sinne ich über dich nach, des Nachts, wenn ich auf meinem Bette bin. Eine Stelle habe ich gefunden, wo er sagt, wenn ich nachts aufwache, dann habe ich dein Bild Gott vor Augen. Da bin ich noch am Üben. Es gelingt mal besser, mal weniger gut. Aber da ist so eine Nähe mit Gott, nachts aufwachen und Gott ist vor seinen Augen. Also dahin kann man als Mensch kommen, dass Gott in any time so real und präsent ist. Er hat schon erwähnt, er fragt Gott, wenn es entscheidende Situationen sind, hört er auf Gott und wartet auch, bis Gott antwortet. Und an vielen, vielen Stellen, wo David sagt, ich meditiere über dein Wort, ich denke nach über dein Wort. Also er hat Zeit mit Gott, mit seinem Wort, im Hören, im Gehorchen auf Gott verbracht. Er hat Buße getan, wo er auf falsche Wege ging, hat sich was sagen lassen. Und Trump lässt sich nichts sagen, er hat nur Abnicker um sich rum. Aber ein David hat sich was sagen lassen von, wie hieß er, der Prophet? Nathan, den Gott geschickt hat nach dem Ehebruch. Und er hat Buße getan. Er hat sich von der Abigail, von der Frau was sagen lassen. Also er war jemand, der, wie soll man sagen, der nicht abgehoben war. Ne? Die Führer dieser Welt, die heben alle nach einer gewissen Zeit ab. Aber hier war einer, der hat so einen Draht zu seinem Führer gehabt, dass er anders war. Und was bei David, was auch in den Liedern heute so schön war, er lobte und ehrte Gott. Er war Vollblutmusiker und hat diese Gabe von Gott gehabt, diese wunderbaren Psalmen zu dichten, hat selber gespielt da und hat getanzt, als die Stiftshütte da heruntergebracht wurde, ist er ausgeflippt, dass seine Frau sich für ihn geschämt hat. David vertraute Gott und wartete auf Gott. Und daher nochmal kurz zusammengefasst, diese Kanäle oder Wege von Davids Intimität mit seinem Gott, Nachsinnen über Gottes Wort, leidenschaftliche Anbetung, wie es uns die Psalmen zeigt, anhaltendes Gebet, dranbleiben, emotionales, lautes Gebet in seinen Liedern und auch Klagepsalmen. Da dürfen wir lernen, auch all die Not, die in uns ist, zu Gott zu bringen. Er war demütig, ist umgekehrt und trotz er König war, hat er Einsamkeit und Stille mit seinem Gott gelebt. Also auch in einem busy Leben von einem Führer, von einem Volk und einem schwierigen Volk. Er hat diese Nähe zu seinem Gott gesucht. Er war accountable, hat sich was sagen lassen. Und er war zuverlässig im Kleinen, im Schafehüten. Mephiboset habe ich noch, als der Saul dann tot war und dieser Sohn von Saul, der da runtergefallen war, verkrüppelt war. Er hat sich darum gekümmert, dass der eine Rente gekriegt hat. Also der hatte wirklich einen Blick für Menschen, weil er selber diesen Gott als den erlebt hat, der für ihn sorgt, der ihm keinen Mangel haben lässt. Und daher, ich mache euch mal Mut, wenn ihr weitermacht, euren Lebens-Elevator-Pitch zu schreiben, dass ihr 1. und 2. Samuel lest und parallel dazu die Psalmen. Und dann kommt ihr tiefer rein in dieses Erleben von David, wie David in seinem bewegten Gott bewegten Leben seinen Gott erlebt, diese Nähe mit Gott, die sein Leben so stark prägt. Und von daher hast du einen persönlichen Elevator-Pitch. Ist in deinem Leben auch sowas wie bei dieser jungen Frau in Würzburg im 9. Stock im Frauenland, die so anders ist, dass dieser Handwerker sagt, was ist da los? Und das ist das, glaube ich, was Gott mit jedem von uns möchte. Er möchte in unserem Leben so reinkommen, so erfahren werden, dass Menschen an uns sehen, da ist was dahinter, da ist Durchschlagskraft, das dringt durch. Und da ist Gott mit jedem auf seine Weise unterwegs. Wir müssen keine Davids werden, wir müssen keinen Psalm 23 schreiben. Aber jeder von uns hat schon eine Geschichte mit Gott, die wir aber aktiv weiter schreiben dürfen. Wo wir vielleicht versuchen, indem wir eine Überschrift drüber schreiben. Und warum diese Überschrift? Das sind dann die Begründungen, warum Gott das und das für mich ist. Wenn wir das tun, das hilft uns ungemein, dass wir fokussierter, dass wir mit diesem Ding dann arbeiten, dass unser Leben nicht zerflettert wie so ein Handbesen, wo tausend Dinge sind, aber wo auskehren kann man nichts mitmachen. Aber dieses Ding hier, das hat Durchschlagskraft. Und das möchte Gott mit meinem und deinem Leben, dass da was da ist, seine Geschichte mit dir und mit mir, die man in diesem Kernsatz zusammenfassen kann, die sich dann auswirkt in den Lebensbereichen und was dann auch von Menschen gesehen wird. Da hast du vielleicht jetzt Zeit, eine Sekunde oder fünf, dass du mal was zuerst hochkommt in deinen Gedanken. Was ist mein Elevator Pitch bisher? Welche Überschrift Gottes ist über meinem Leben? Oder wie ich Gott sehe oder mein Leben lebe? Was ist mein persönlicher Elevator Pitch? Und da kannst du dann weitermachen heute Nachmittag oder diese Woche, was du nicht bald angehst, das wird wieder verfliegen. Carola und mir hat es geholfen, als wir vor, wann war das, 2022, in der Türkei waren. Zwei Jahre bevor wir in Rente gingen, haben wir 10 Wochen Sabbatical gemacht und waren da in der Türkei mit dem Wohnmobil, was wir ausgeliehen hatten. Und da waren wir 4 Wochen an so einem einsamen Campingplatz, waren nur wir da. Und wir haben jeden Tag 3-4 Stunden gebetet, geguckt, gearbeitet. Was möchten wir, was Gott mit unserem Leben macht? Wie geht es weiter jetzt in dieser weiteren Lebensphase, wenn die Rente dann kommt? Und da kann man wirklich was entdecken, wenn man sich die Zeit nimmt, zu gucken, was hat Gott gemacht bisher in meinem Leben, was sind die roten Fäden? Und dann Gott fragt und auf Gott hört und Antworten bekommt. Wo führt es hin? Weil diese Durchschlagskraft ist so wichtig. Wenn wir nur so Wischi-Waschi-Leute sind, die sich überhaupt nicht abheben von anderen, was soll's? Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und wenn wir von diesem Elevator-Pitch reden, da geht es darum, was ist mein persönliches Salz und mein Licht für mich selber, aber auch für andere, die mich sehen. Ich habe, damit ihr mal Ideen bekommt, was das so sein kann, von Jesus, das wird uns, Carola und mir, so klar, der hat immer nur gemacht, was er den Vater tun sieht. Die Leute wollten dies und jenes von ihm, hat immer gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Der war so in Kontakt mit dem Vater, dass er wusste, was ist dran und was ist jetzt noch nicht dran. Später ist dann manches gekommen, was die Leute wollten. Aber er hat gesagt über sich, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Soli Deo Gloria, wessen Lebensmotto oder Elevator Pitch war das? Bach. Ja, wenn ich die Größen, die Showgrößen dieser Welt anschaue, die Künstler, die machen sich alle groß. Und Bach wusste, das, was Gott mir geschenkt hat, diese Genialität in der Musik, das habe ich von meinem Gott. Und unter jedes Werk hat er geschrieben, Soli Deo Gloria, nur Gott sei die Ehre. Das hat sich durch sein Leben gezogen. Stell dir mal vor, was Künstler dieser Welt tun könnten, wenn sie nicht so selbstverliebt wären und sich selber so groß machen, wenn sie die Gabe, die sie von Gott haben, wenn sie die einsetzen zur Ehre Gottes und zum Segen für Menschen. All dieses Showgehabe und all dieses abgehobene Zeugs. Aber das sind Menschen, die werden geprägt von Gott. Die haben ihren Lebensslogan, ihr Lebensmotto. Eine feste Burg ist unser Gott. Luther, der hat es ja ähnlich erlebt wie der David, dass sie hinter ihm her waren und wollten ihn den Kopf kürzer machen. Und Gott hat ihm da die Wartburg geschenkt und die Psalmen, die er da übersetzt hat. Eine feste Burg ist unser Gott. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia. Der Frank ist im Vorteil, der hat Latein gehabt in der Schule, glaube ich. Ne? Auch wieder Luther. Das war der Elevator Pitch von der Reformation. Nur der Glaube, nur die Schrift, nur Gnade. Ora et labora. Von wem war das? Benedikt von Nursia, der war, ich glaube, 5. oder 6. Jahrhundert in Südfrankreich irgendwo, ja. Ein Mönch, der dann diesen Orden gegründet hat. Der Jünger, den Jesus liebte, der hat sich immer so gesehen als der von Jesus geliebt ist. Johannes, genau. Christus ist mein Leben, Sterben ist mir Gewinn. Paulus. Unruhig ist das Herz des Menschen, bis es ruht in dir. Augustinus. Also da habt ihr mal Beispiele für so einen Elevator-Pitch von Leuten aus verschiedenen Jahrhunderten. Und deine Chance ist es, heute und morgen und die kommende Woche an deinem Elevator-Pitch weiterzuarbeiten. Da ist schon viel da und das darf noch geschärft werden und dich dann prägen. Wie viel Uhr haben wir? 20 noch. Okay, noch eine Minute jetzt, die schon geschrieben haben. Welcher Kernsatz drückt mein Leben mit Gott aus? Da nehmen wir uns eine Minute jetzt Zeit. Wer es nicht aufschreibt, aber wenn es im Kopf euch, und da ist meist, was zuerst hochkommt, das ist das Richtige. Nicht das Richtige oder das, was am offensichtlichsten ist. Welcher Kernsatz drückt dein Leben mit Gott aus? Wir machen ja gerade einen Kurs mit Frank und so weiter, mit das Evangelium in 30 Sekunden. Da geht es ja auch um was Ähnliches, dass wir die Botschaft von Jesus kernig und knackig, aber auch die wesentlichen Dinge formulieren. Und hier unser Elevator Pitch, das ist sowas für unser persönliches Leben. Was steht über meinem Leben? Und wenn Leute dann fragen, wer bist du, dann sage ich nicht, ich war früher Agraringenieur oder war Missionar in Pakistan, sondern wie Johannes sagt, ich bin der, der von Jesus geliebt ist. Oder dann haben wir einen Einstieg ins Gespräch. Und wenn dann Substanz da ist, ergeben sich wunderbare Gespräche mit Menschen. Weil die Leute erst mal nachdenken müssen. Da ist jemand, der ist anders, so wie das Mädel in Würzburg, die ihre Balkontür öffnet für die Leute. Da ist man anders, wenn man seinen Elevator-Pitch mit Gott gefunden hat. Und daran noch arbeitet, der kann auch in verschiedenen Lebensphasen sich wieder abändern. Das ist unterschiedlich. Wir haben Lebensphasen, wo andere verschiedene Dinge dran sind. Ich möchte schließen mit Epheser 2, Vers 10, wo Paulus sagt, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Kennt ihr den Vers? Und da heißt, wir sind sein Werk, da steht im Griechischen Poema. Und da kommt unser englisches Wort Poem her, also ein kunstvolles Gedicht. Oder ja. Und da heißt eben in Epheser 2, in Christus Jesus sind wir Gottes Meisterwerk. Und wenn wir über unseren Elevator Pitch nachdenken, geht es ja nicht darum, was ich für Gott leiste, sondern was ich Gott erlaube, in meinem Leben zu tun. Eine Stradivari-Geige, das sind besonderes Holz, was sie da irgendwo schlagen, da in Dolomiten, aber die Stradivari-Geige ist das Werk von Stradivari, von diesem Geigenbauermeister. Und von daher auch dein Leben, ob daraus dieses Meisterwerk Gottes wird, das hängt von Gott ab und in dem Maß, wie du Intimität mit Gott hast, dass er sein Meisterstück, dass er seine Stradivari in deinem Leben machen kann. Von daher, es geht um dich und deinen Gott und Intimität mit deinem Gott, damit dieses Meisterwerk immer schöner wird. Und eingeladen bist du. Wir haben David gesehen, der in seiner Intimität mit Gott so Geniales erlebt hat, dass er diesen genialen Psalm 23 dichten konnte, der es bis nach Horhausen geschafft hat, über 3000 Jahre. Und so ist auch dein Leben etwas ganz Besonderes, wo Gott seine Genialität hineinbringen kann, wenn du ihm nur erlaubst. Und es braucht zwei für diese Stradivari, braucht das Holz und braucht den Geigenbauer, den Stradivari. Und wenn die beiden zusammenkommen und zusammenarbeiten, dann wird ein geniales Meisterstück daraus. Und das wünsche ich mir und dir, dass unser Leben so eine Stradivari wird, wo der Meister spielt, wo er die Leute herausfordert, wo so viel Durchschlagskraft ist, dass in unserer verrückten Zeit, wo die Menschen unendlich nach Orientierung suchen und laufen so einer Taylor Swift und so einem Rinaldo und sonstigen Leuten her, was können die denen geben? Überhaupt nichts. Und was Gott uns geben kann, das haben wir hier im Psalm 23 gelesen. Er ist mein Guide für alle Lebensbereiche und bis ans Ende werde ich in seinem Hause sein und seine Güte jagt mir nach. Amen.